FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir hatten bereits ein Merkmal der stalinistischen Judenpolitik erwähnt, dass einerseits immer jüdische Kollaborateure eingebunden wurden, die mehr aus Angst, manchmal aus Linientreue gegenüber dem stalinistischen Regime handelten. Andererseits die Politik sich für denkende Menschen unplausibel ständig änderte, je nachdem, wie weit der Judenhass bereits gesteigert werden konnte. Am Anfang der Revolution war es noch so, dass Juden wesentlich an der Revolution beteiligt waren, sozusagen sogar eine Avantgarde waren, in einem Maße, dass die anderen dadurch neidisch wurden. Schritt für Schritt sollten sie aber zurückgedrängt werden. Zunächst einmal sollten aber die besonderen Linientreuen die Posten besetzen. Später sollte alles gesäubert werden, von Juden gesäubert werden, insbesondere nun auch das jüdisch-antifaschistische Komitee, JAFK, gekürzt. Als Sicherheitsminister hatte Abakumov im März 1948 das Krim-Projekt als Beleg nationalistischer Tendenzen ausgelegt, was Anfang 1949 ein zentraler Anklagepunkt war. Erst 8 Jahre nach dem Erreichen des Krim-Memorandums 1944 kam es allerdings erst zum Prozess. Da war Abakumov über den Vorwurf gestürzt, er habe die JAFK-Führung vor der vollständigen Entlarvung geschützt. Wie dann von Rjumin behauptet wurde, gab es noch ein schwereres Verbrechen, das mit den stalinistischen Judenverfolgungen verknüpft wurde. Die Ärzteverschwörung. Seit 1949 gab es indes Säuberungen unter sowjetischen Medizinern, um den vermeintlichen jüdischen Einfluss zurückzudrängen. 1950 meldete Abakumov an Malenkov, dass in der Klinik für Heilernährung der Akademie der medizinischen Wissenschaften ermittelt worden sei. 36 von 43 wissenschaftlichen Mitarbeitern seien jüdischer Nationalität. Und dass gegen 10 Ärzte komprimierendes Material vorliege. Etwa, dass eine Telefonnummer eines amerikanischen Touristen gefunden worden sei. Sogar die Sekretärin durfte das nicht wissen, sodass dort einige Sachen erst nachträglich handschriftlich in den Brief eingetragen wurden. Das hatte Entlassungen, dann später Verhaftungen und Gerichtsurteile zur Folge. Herbst 1949 wurde bei solcher Säuberung Jakob Ettinger, einer der führenden Ärzte, entlassen, der seit 1944 Kontakte zum JAFK hatte. Fever hatte ihn belastet als Führer bürgerlicher jüdischer Nationalisten und er hätte sowjetische Hilfe für Israel gefordert. Am 2. März 1951 starb Ettinger an den Folgen seiner Inhaftierung, ohne irgendetwas gestanden zu haben. Nur ein Gespräch, in dem er sich regierungskritisch gegenüber seinem Sohne geäußert hatte, lag vor. Rjumin schrieb am 2. Juli 1951 an Stalin, Ettinger hätte gestanden, absichtlich falsche Methoden bei der Behandlung von Regierungsmitgliedern angewandt zu haben. Und Abakumov hätte ihn, um das zu vertuschen, ins Lefortowo-Gefängnis verlegen lassen. Das war frei erfunden, aber führte zum Sturz von Abakumov. Die neue Leitung des MGB, also der Vorläufer des KGB, das letzte Mal schon erklärt, bekam gleich den Auftrag, gegen die Verschwörung der Ärzte zu ermitteln. Die Vorwürfe hatten einen kleinen Wahrheitsgehalt. Da im August 1948 MGB-Spitze Lydia Timatschuk ein Gutachten an Vlasik, dem Chef der Leibwache Stalins, geschickt hatte, in dem sie unzulängliche Behandlungsmethoden kritisierte. Vinogradov und Ettinger hatten die Anzeichen eines Infarkts tatsächlich sogar übersehen. Sie wurde wegen der Beschuldigung sogar aus dem Kreml-Hospital entlassen, weil weder von Verbrechen der Juden noch von absichtlicher Fehlbehandlung die Rede war. Die Organe sahen darin nur Karrierismus. Aber Rjumin konnte die Kenntnisse erst später nutzen, weil ja nun der Prozess gegen das jüdische antifaschistische Komitee anstand, nachdem das MGB und die Militärstaatsanwaltschaft am 22. März für abgeschlossen erklärten. Das Ergebnis waren 42 umfangreiche Ordner, die den 15 angeklagten JAFKler erst kurz vor dem Prozess zur Einsicht ausgehändigt wurden. Aber trotzdem konnten die Angeklagten die Lügen, Widersprüche und vorurteilshaften Phrasen in der Zeit entdecken. Am 31. März segnete Rumin die Anklageschrift ab. Die vermeintlichen Hinweise auf eine noch größere Verschwörungsgruppe blieben unberücksichtigt. Am 3. April bekam Stalin die Anklage gegen, wie es hieß, jüdische Nationalisten, amerikanische Spione, Losowski, Fever und andere übergeben. Kopien erhielten Malenkov und Beria. Ein Begleitschreiben enthielt auch schon das Urteil. Alle Angeklagten seien zu erschießen, außer Lina Stern sollte für 10 Jahre verbannt werden. Das MGB erhielt schon einen Tag später die Auskunft aus dem Politbüro, die Anklage sei gebilligt, nur Lina Stern solle nur 5 Jahre verbannt werden. Noch im April wurde Alexander Tschepzow, Generalleutnant der Justiz, durch das oberste Gericht zum prozessführenden Richter festgelegt. Der war schon geübt in Rechtsbeugung und war seit 1926 im Militärkollegium des obersten Gerichts tätig, hatte 1949 und 1959 schon Todesurteile gegen Angeklagte aus dem JAFK gefällt, mit den Begründungen, die die Anklage formuliert hatte. Tschepzow wurde auch hier vor dem Prozessbeginn über das zu fällende Urteil in Kenntnis gesetzt. Die Anklageschrift wurde von Lustiger folgendermaßen geschildert. Der MGB-Ermittler für besonders wichtige Fälle, Kusmin, hatte die Zusammenstellung des Dokuments übernommen. Rumin hatte es bestätigt. Es heißt darin, dass gegen Losowski, Fever, Breckmann, Josefowitsch, Schimiljowitsch, Kwitko, Markisch, Bergelson, Hofstein, Suskin, Stern, Talmi, Wattenberg, Toymin und Wattenberg-Ostrowskaja wegen Verbrechen gemäß der Paragraphen 58 1a, 58 bis 58.10 Teil Z und 58.11 Anklage erhoben werde. Dieser Strafgesetzbuchartikel betrafen den Vorwurf des Versuchs des Sturzes, der Untergrabung oder der Schwächung der Sowjetmacht, Agitation und Propaganda sowie die organisierte Tätigkeit zu diesem Zweck. Bei all diesen konterrevolutionären Verbrechen war die Todesstrafe eine mögliche Konsequenz. Die Anklage wurde mit dem Ergebnis der Untersuchung begründet, dass die Angeklagten das JAFK in ein Zentrum für Spionage und Nationalismus verwandelt hätten, das von reaktionären Kreisen der USA gelenkt würde. Als Hauptverantwortliche wurden Peter und Losowski sowie die verstorbenen Michoels und Epstein genannt. Die übrigen Angeklagten galten als Komplizen. Das Hauptvergehen war die Forderung nach der Gründung einer jüdischen Republik auf der Krim als Brückenkopf der Amerikaner. Die Anklage schilderte bereits die nationalistische Tätigkeit der aus fremden Klassen stammenden Angeklagten vor der Gründung des JAFK. Besonderes Augenmerk galt dabei ihrer Aktivität in Parteien, die zur Revolutionszeit Gegner oder Konkurrenten der Bolschewiki waren. Also Bundisten und so weiter, nicht Menschewiki. Auch die Lebensabschnitte der Angeklagten im Ausland wurden in allen Einzelheiten referiert. Es habe sich dabei herausgestellt, dass alle Angeklagten bereits zum Zeitpunkt der Gründung des JAFK Feinde waren, die nur noch auf eine Gelegenheit warteten, ihre subversive Arbeit zu intensivieren. Michoels und Epstein mussten sie nur noch ins JAFK holen. Die Strategie, sich direkt mit ausländischen jüdischen Organisationen zu verbünden, stamme von Losowski, der damit unter den noch Lebenden als Haupttäter identifiziert war. Zweck der USA-Reise von Michoels und Peter, deren Genehmigung Losowski erwirkte, sei es gewesen, sich der Hilfe der USA bei ihrer subversiven Tätigkeit zu versichern. Als Gegenleistung habe man den Amerikanern versprechen müssen, die Ansiedlung der Juden auf der Krim durchzusetzen. Außerdem hätten sich Michoels und Fever verpflichtet, Staatsgeheimnisse an die USA weiterzuleiten. Nach der Rückkehr aus den USA sei die erste gemeinsame Tat gewesen, auf Anweisung von Losowski den Krimbrief an die Regierung zu verfassen. Dessen Grundidee sei zionistisch-nationalistisch und stehe im Widerspruch zu den leninschen Ansichten zur Judenfrage. Ferner habe man zum Sammeln von Spionageinformationen ein weit verzweigtes Korrespondentennetz aufgebaut. Noch schwerer wog die Einreise der Amerikaner Goldberg und Nowick, für die sich Losowski und Fever 1945-46 eingesetzt hätten. Wie bei der Amerika-Reise von Michoels und Fever wird also suggeriert, die Staatsführung hätte nichts von den Kontakten mit den Amerikanern gewusst. Die jüdischen Nationalisten hätten sie regelrecht erzwingen müssen. Dies sollte natürlich präventiv den Gegenvorwurf entkräften, dass die Agitprop-Abteilung des ZK in Wahrheit alle Schritte des JAFK abgesegnet hatte. Um den Spionageaufstand zwischen Nurwig und Goldberg und dem JAFK zu belegen, zitiert die Anklageschrift so harmlose Aussagen Losowskis wie die, er habe es Goldberg ermöglicht, sich durch Reisen mit dem Alltag des Sowjetvolkes bekannt zu machen. In der Lesart der Anklage war schlichtweg jedes Gespräch mit Goldberg, solche hatten irgendwann alle Angeklagten einmal geführt, eine Übergabe von Geheimnissen. Nicht anders wurde Lina Sterns Kontakte zu ausländischen Wissenschaftlern bewertet. Die Angeklagten wurden nicht nur der Spionage bezichtigt, sondern auch der nationalistischen Propaganda. Sie widersetzten sich, so hieß es, dem naturwüchsigen Prozess der Assimilation und beförderten die Abgrenzung der Juden von der übrigen Gesellschaft. Die nationalistische Zusammenarbeit mit den jüdischen Reaktionären der USA werde besonders am Schwarzbuch deutlich, das den Gedanken propagieren sollte, der Hitlerismus sei nur eine Bedrohung für die Juden, nicht aber für die gesamte Weltzivilisation. Nicht weniger nationalistisch sei die Arbeit des Moskauer jüdischen Theaters gewesen. Überhaupt hätten die Angeklagten des JAFK in ein Zentrum verwandelt, das der Freundschaft der Sowjetvölker und den Interessen der werktätigen Juden der UdSSR feindlich gesonnen gewesen sei. All dessen schienen die Angeklagten durch ihre Geständnisse, die reichlich in der Anklageschrift zitiert wurden, durch Gutachten sowie durch Dokumente überführt. Im letzten Teil der Anklageschrift sind die bereits kollektiv abgehandelten Vorwürfe in Bezug auf jeden einzelnen Angeklagten nochmal separat aufgelistet. Jedem Einzelnen wurden Vergehen gemäß der drei oben genannten Strafbuchgesetzparagraphen zur Last gelegt. Es roch nach Blut, wie Losowski später in der Verhandlung sagen sollte. Die Verhandlung lief nun folgendermaßen ab. Um die Mittagszeit des 8. Mai 1952 fand sie im Saal des Tschirzinski-Clubs des MGB statt. Das Gericht trat unter dem Vorsitz von Chepzow zusammen. Die Beisitzer Dmitrijew und Sajanow bekleideten, wie auch der Sekretär Afanasjew, militärische Ränge. Nachdem sich die 15 Angeklagten mit ihrem Lebenslauf vorgestellt und ihre zahlreichen Auszeichnungen hervorgehoben hatten, beantragten sie, weiteres schriftliches Material heranzuziehen. Die angeklagten Dichter versuchten mit ihren Werken, ihre pro-sowjetische Einstellung zu dokumentieren. Losowski und Josefowitsch versuchten zu beweisen, dass die Materialien, die sie ins Ausland weitergegeben hatten, keinerlei Geheimnisse enthielten. Sofort wurde klar, wer den härtesten Widerstand leisten würde. Schimeljewitsch insistierte darauf, sich niemals schuldig bekannt zu haben, und Lina Stern lehnte es ab, Austausch über wissenschaftliche Probleme als Spionage zu betrachten. Während Pfeffer und die Redaktionsangestellte Tolmin sich nach der Verlesung der Anklageschrift schuldig bekannten, beharrten Markisch, Losowski, Breckmann, Schimeljewitsch auf ihre Unschuld. Josefowitsch, Quitko, Bergelson, Hofstein, Wattenberg, Suskin, Taimi und Wattenberg, Ostrowskaja gestanden, teilweise schuldig zu sein. Also Stern erklärte, ihre Schuld habe darin bestanden, Präsidiumsmitglied des jüdisch-antifaschistischen Komitees gewesen zu sein und sich als Parteimitglied mit der eigentlichen Aufgabe des Komitees nicht beschäftigt zu haben. Pfeffer wurde zuerst in seiner Doppelfunktion als Zeuge und Angeklagter vernommen. Das war Strategie. Als MGB-Informant war er auch wichtiger Zeuge der Anklage und hatte die Funktion, der Mitangeklagten in eine defensive Position zu bringen. Zur Biografie gab er an, 1917 dem Bund beigetreten und 1,5 Jahre angehört zu haben. 1920 hätte er die jüdischen Nationalisten, in Anführungsstrichen Bergelson, Hofstein und Quitko, deren nationalistischen Ansichten man in ihren Gedichten hätte spüren können. Kennengelernt. Wie ihm eingetrichtert ward, begann er mit Bezichtigung und Selbstbezichtigung. Trotz aller Fehler sei er nie ein Feind der Sowjetmacht gewesen, aber angesichts der Liquidierung jüdischer Institutionen, Schulen, Zeitungen usw. hatte er sich in den 30er Jahren über die Assimilation empört. Er beneidete die Festtage der usbekischen Kultur und ging nicht aus religiösen Gründen, sondern wegen Wertschätzung der jüdischen Kultur in die Synagoge. Die Zusammenarbeit mit der Ähnlichkeit sei nationalistisch gewesen, weil die Verbreitung von Material über jüdisches Heldentum dem Heldentum des Sowjetvolkes widerspreche. Ohne zu erwähnen, dass das im Auftrag des ZK erfolgte. Und dann kam er zum Hauptpunkt der Krimpläne, die im Auftrag der USA diskutiert wurden. Rosenberg habe das Interesse für die Krim damit begründet, dass sie an das Schwarze Meer, den Balkan und die Türkei grenze. Er hätte aber auch die Tragweite der Überlegung, dass die Krim zum Brückenkopf werden könne, nicht richtig erfasst. Und dann kommt die Verhandlung auf das Schwarzbuch zu sprechen, das noch vor dessen Verbot durch das Volkskommissariat für auswendige Angelegenheiten verschickt wurde, aber trotz des Verbots veröffentlicht worden war. Die Vernehmung oszillierte zwischen Nationalismus und Spionage. Im Schwarzbuch ist auch ein Text von Ilja Altmann veröffentlicht, der das Verhör von Wattenberg schildert, den wir gleich noch zitieren werden. Ein Punkt ist noch merkwürdig. Es ging darum, Michaelis zu belasten, der ja noch immer sehr beliebt war, aber eben tot, also unter einen LKW geworfen worden war. Pfeffer verteidigte Michaelis, der angeblich zu Agitationszwecken eine Bibel in die USA genommen hatte. Diese sei Pfeffer zufolge aber eines der größten jüdischen Kulturgüter, woraufhin er bezichtigt wurde, biblische Motive verwendet zu haben. Und natürlich kam er auf seine Verfehlung zu sprechen, das Gedicht »Ich bin Ayid«, das wir ja vorgetragen hatten, und kam auf Stalin zu sprechen, dessen Name im Prozess übrigens selten vorkam. Also jetzt zu dem Verhör. »Ich sprach, ich liebe mein Volk, doch wer liebt sein Volk nicht? Ich wollte mein Volk sehen wie alle anderen Völker. Als ich aber sah, dass alles geschlossen, alles liquidiert wird, hat mich dies gegen die Sowjetmacht aufgebracht. Davon war mein Interesse bezüglich Krim und Biobidschans geleitet.« Also das war diese jüdische, geplante jüdische Kolonie, oder wie man das nennen mag. »Es schien mir, dass nur Stalin jene geschichtliche Ungerechtigkeit ausgleichen könne, die die römischen Kaiser begangen hatten. Mir schien, dass nur die Sowjetregierung diese Ungerechtigkeit ausgleichen könne, indem sie die jüdische Nation schafft. Ich hatte aber nichts gegen das Sowjetsystem. Ich bin der Sohn eines armen Lehrers. Die Sowjetmacht hatte aus mir einen Menschen und einen ziemlich bekannten Dichter gemacht. Ich habe geschrieben, dass wir aus dem stalinschen Pokal getrunken und bekräftigt haben, dass die Slawen unsere Freunde sind. Meine Gedichte hatten zum Ziel, dass wir auf dem Grabe Hitlers noch tanzen werden. Sie finden kein anderes Volk, das so wie das jüdische Volk gelitten hätte. Es wurden 6 Millionen von 18 Millionen Juden vernichtet, das ist ein Drittel. Das sind große Opfer und wir hatten ein Recht auf unsere Tränen und wir haben gegen den Faschismus gekämpft.« Ja, gerade diese Betonung, dass das jüdische Volk gelitten hätte, das war ja auch ein sozusagen Haftgrund und Grund für Bestrafung. Nicht? Das dürfen wir hier nicht übersehen. Das war nun den Richtern auch zu viel des Jüdischen. Er hätte doch das Komitee klar als nationalistisches Zentrum bezeichnet. Und da schob er das nun auf Schemiljewitsch, engster Berater von Michaelis, den er als aggressiven Nationalisten angriff. Und dann bezichtigte er Stern, von der Diskriminierung der Juden in der Sowjetunion gesprochen zu haben und gefordert zu haben, darüber öffentlich zu reden, wie die Belorussen den Deutschen halfen, die Juden zu vernichten. Das hatten wir ja auch schon gesehen, das waren die Passagen, die ich auch vorgetragen hatte, die auch kursiv markiert sind im Schwarzbuch, die eben wegzensiert worden waren. Das wollte man nicht öffentlich haben, nicht? Also nun kommen wir auf den Text Ilja Altmanns, der einen Abschnitt enthält, das mit Gericht über das Schwarzbuch enthält, wo aus Protokollen zitiert wird. Also bei der Vorbereitung des Gerichtsprozesses stützten sich die Mitarbeiter des MFS, also Ministeriums für Staatssicherheit, auf die Anschuldigungen der Parteibeamten, das Buch sei unrechtmäßig in den USA veröffentlicht worden und enthalte ernsthafte politische Fehler. Sie gaben dem Ganzen darüber hinaus einen noch bedrohlicheren Anstrich, indem sie das Schwarzbuch gewissermaßen zum symbolischen Ausdruck des kollektiven Nationalismus der jüdischen Intelligenz machten. Aufschlussreich ist, dass weder die Autoren der Skizzen noch die beiden Herausgeber des Buches, Ilja Ehrenburg und Wassili Grossmann, obwohl auch ihre Namen auf der Liste für den im März 1952 geplanten Prozess standen, vor Gericht gestellt wurden. Angeklagt wurden das Schwarzbuch und diejenigen, die seine angeblichen nationalistischen Tendenzen zugelassen, nicht bemerkt und nicht verhindert hatten. All jene also, und das war der Kernpunkt, die auch nur die geringste Beziehung zur amerikanischen Ausgabe gehabt hatten. Absichtlich wurde weder in der Voruntersuchung noch vor Gericht ein klarer Trennungsstrich zwischen dem in den USA erschienenen Text und dem sowjetischen Manuskript des Buches gezogen. Beinahe jedem der Angeklagten wurden als Schuldbeweis seine nationalistischen literarischen Werke und oft sogar Zeitungsartikel vorgehalten. Jedoch nur das Schwarzbuch wurde im Februar und März 1952 einer speziellen Begutachtung unterzogen. Gutachter untersuchten außerdem, ob Arbeitsmaterialien des JAFK und Artikel, die im Westen veröffentlicht worden waren, den Tatbestand von Spionage erfüllten. Die in der Lubjanka zitierten Gutachterinnen, die Zensorin des Glavit, Vedi Staritsina, und die verantwortliche Sekretärin der Internationalen Kommission des Sowjetischen Schriftstellerverbandes, E.S. Romanova, lieferten eine Expertise, die ganz offensichtlich den Wünschen der Untersuchungsrichter entsprach. Ihrer Meinung nach kam der Nationalismus des Buches in der vorsätzlichen und wiederholten ausdrücklichen Hervorhebung der Juden als einer der anderen Völker in gewissermaßen entgegengesetzten Kategorie zum Ausdruck. Ohne die klassenmäßige, soziale und politische Zugehörigkeit derer zu berücksichtigen, die diese Kategorie bildet. Mit welchen Beweisen belegten die Gutachter oder besser gesagt die Auftraggeber diese Anklage? In erster Linie wurde immer wieder die Standardanklage erhoben, die Gesamtzahl der Opfer verschwiegen, mit einem einzigen Wort die Gräueltaten der Faschisten gegenüber den anderen Völkern erwähnt und den Beitrag der Juden zur Weltzivilisation und in der Widerstandsbewegung gegen den Faschismus übertrieben zu haben. Gleichzeitig bewerteten die Gutachter den Versuch einer beweiskräftigeren, entlarvenden Analyse der rassistischen Theorien der Faschisten als verdächtige und über alle Maßen ins Detail gehende Propaganda des Rassismus und Antikommunismus. Unmittelbar vor Beginn des Prozesses wurde jeder Angeklagte mit dem Schlussfolgerungen der Gutachter konfrontiert und aufgefordert, sich mit ihnen einverstanden zu erklären. Diese Eingeständnisse wurden nach einem bestimmten Schema erlangt, das in der gerichtlichen Vernehmung Ilja S. Wartenbergs deutlich zutage trat. Vorsitzender, hatten Sie irgendwelche Beziehungen zur Herausgabe des Schwarzbuches? Wartenberg, nein, gar keine. Vorsitzender, Sie kennen aber doch die Schlussfolgerungen der Gutachter zu diesem Buch. Wartenberg, ich habe in meiner Aussage begründet, warum ich die Schlussfolgerungen der Gutachter als richtig anerkenne. Ungeachtet der Tatsache, dass ich das Buch nicht kenne und zu seiner Herausgabe keine Beziehung hatte, kannte ich natürlich die Mitwirkenden. Die Mitglieder des Komitees und einige der Autoren, deren Namen in den Schlussfolgerungen der Gutachter genannt werden. Und da kann man sagen, dass es nationalistische Äußerungen gegeben hat. Die Schlussfolgerungen der Gutachter fanden Eingang in die Anklageschrift und in das Urteil. Sie spielten während des Prozesses, der vom 8. Mai bis zum 18. Juli 1952 hinter verschlossenen Türen stattfand, mehrfach eine Rolle. Bereits am ersten Prozesstag erklärte Fever, der Hauptangeklagte Losowski sarkastisch als Zeugen der Anklage bezeichnete, dass das JAFK von Anfang an Erhebungen über die Zahl der Opfer angestellt hat, die dann als Grundlage für das Schwarzbuch genutzt wurden. Fever bekannte sofort, dass dies ein Ausdruck von Nationalismus gewesen sei. Allerdings bestritt er standhaft, dass die Übermittlung von Teilen des Textes in die USA nicht sanktioniert gewesen sei. Auf den Einwurf eines der Richter, Sie haben keine Genehmigung erhalten, das Buch hier herauszugeben, aber dennoch ist es in den USA erschienen, erläutert Fever ausführlich, dass das entsprechende Material bereits 1944, also lange vor seinem Verbot, und zwar auf Wunsch des sowjetischen Botschafters, in den USA übergeben worden sei. Offensichtlich hatte der Fragesteller keine klaren Vorstellungen davon, dass es sich um zwei völlig unterschiedliche Bücher handelte. Die Antwort Fevers entzog der Anschuldigung, das Buch sei in den USA illegal erschienen, faktisch den Boden. Darüber hinaus hörten einige der Angeklagten erstmals vor Gericht vom Erscheinen des Buches in den USA. Das jedenfalls erklärten Boris Chmielowitsch und Lev Kwitko. Fever hielt ihnen entgegen, dass darüber nicht nur die Zeitung Einigkeit berichtet habe, sondern dass damals auch 10 Belegexemplare aus Amerika eingetroffen seien, von denen eines für Chmielowitsch bestimmt gewesen sei. Die Mitarbeiterin des Sovinform-Büros Emilia Turmin gab an, dass sie stets nur von einer sowjetischen Variante des Schwarzbuchs gehört habe. Josef Josefowitsch erklärte, er bekenne sich schuldig, sich gegenüber den Materialien Grossmanns für das Schwarzbuch zu vertrauensselig verhalten zu haben. Er erinnerte sich daran, dass er während der Diskussion des Manuskripts einige Abschnitte scharf kritisiert habe, wofür ihm dann auch gedankt worden sei. Als man mir dann sagte, dass dieses Material vom Glavit akzeptiert und bestätigt worden sei und ich die Anweisung Losowskis erhielt, es zur Veröffentlichung freizugeben, habe ich mir gesagt, dass dies wohl im Zusammenhang mit dem Nürnberger Prozess erforderlich sei. Die ausführlichsten Aussagen vor Gericht über das Schwarzbuch machte es Breckmann. Wenn ich im Sofinform-Büro war, hörte ich dort in Gesprächen mit Losowski, und das Gleiche war auch im Komitee der Fall, des Öfteren von einem Schwarzbuch und dass darüber irgendein Streit unter den Schriftstellern in Brand sei. Ich hatte den Eindruck, dass das Schwarzbuch mit dem Nürnberger Prozess im Zusammenhang steht und dass das Komitee in dieser Angelegenheit aktiv tätig ist. Als ich Losowski erzählte, was ich gehört hatte und dass ein unverständlicher Streit im Gange sei, worüber gestritten wurde, wusste ich nicht. Seine Ernennung zum Vorsitzenden der Kommission, die den Konflikt zwischen Ehrenburg und dem JAFK zu untersuchen hatte, stellt er als eine wichtige und nützliche Angelegenheit dar. Es wurde eine Kommission gebildet, der außer mir Jusufovic, Schejin, Borodin, Grossmann, der kaum an den Sitzungen teilnimmt, und Milstein, der von Schejin vorgeschlagen worden war, angehörten. Wir arbeiteten Tag und Nacht. Jedes Kommissionsmitglied übernahm es, einen bestimmten Abschnitt des Buches durchzusehen. Es war eine Fülle von Materialien vorhanden. Nachdem wir es durchgearbeitet hatten, trafen wir uns zum Gedankenaustausch. Breckmann behauptete schließlich, dass seine Kommission keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, jedoch im Ergebnis der Diskussion darauf aufmerksam gemacht habe, dass es unzulässig sei, eine Beteiligung der örtlichen Bevölkerung der Ukraine und Belorusslands herauszustellen. Ich habe Lorowski davon informiert und ihm gesagt, dass man das gesamte Material nunmehr gründlich redigieren und durch die zuständigen Organe überprüfen lassen müsse. Erst danach könne es weitergeleitet werden. Damit war unsere Mission erfüllt. Vorsitzender, und wohin sollte es weitergeleitet werden? Breckmann, dahin, wo es das Sofinform-Büro für notwendig erachtete. Vorsitzender, haben Sie denn etwa nicht gewusst, dass dieses Material für Amerika vorbereitet wurde? Breckmann, mir haben Losowski und die anderen Kommissionsmitglieder gesagt, dass dieses Material mit dem Nürnberger Prozess im Zusammenhang steht. Vorsitzender, daraus, dass Sie das Buch durchgesehen und sich mit seinem Inhalt bekannt gemacht haben, folgt, dass auch Sie mitverantwortlich dafür sind, dass dieses Buch einen nationalistischen Charakter hatte. Wären Sie gegen den Inhalt gewesen, hätten Sie erklären müssen, dass es einen nationalistischen Charakter hat. Breckmann, ich trage die politische Verantwortung dafür, dass ich mich von Losowski betrügen ließ. Worin besteht meine Schuld? Darin, dass dieses Material nationalistischen Charakter trägt, worauf bereits der Untersuchungsrichter ja nachdrücklich verwiesen hat. Der Untersuchungsrichter hat mir gesagt, Sie sehen nur eins, die Juden haben die größten und die anderen Nationalitäten weniger Opfer gebracht und deshalb müssten den Juden mehr Aufmerksamkeit zuteil werden. Auf die Anschuldigung Breckmanns antwortete Losowski, inwiefern habe ich Breckmann bezüglich des Schwarzbuchs betrogen und weshalb hat er angeblich nicht gewusst, wofür das Schwarzbuch gemacht wird? Wie kann man so etwas nicht wissen, wenn man Vorsitzender der Kommission ist? Deshalb erkläre ich, wenn Breckmann rein gar nichts an diesem Buch bemerkt hat, dann muss ich sagen, hat er gepennt. Das Gericht hat keinen der Einwände, den die Angeklagten gegen ihr Beteiligtsein an der amerikanischen Ausgabe vorgebracht hatten, zur Kenntnis genommen. Im Urteil vom 18. Juli 1952, mit dem über alle 15 Angeklagten mit Ausnahme des Akademiemitglieds Lina Stern die Todesstrafe verhängt wurde, hieß es, ein deutliches Beispiel dafür, dass die Führer des jüdischen antifaschistischen Komitees in ihren nationalistischen Bestrebungen eine Verbindung mit den jüdischen Nationalisten in den USA eingegangen sind, ist die 1946 erfolgte Publikation des sogenannten Schwarzbuchs, die das JAFK mit Billigung Losowskis gemeinsam mit den jüdischen Nationalisten in den USA und in Palästina bewerkstelligt hat. In diesem Buch werden die Juden zu einer speziellen anderen Völkern entgegenstehenden Kategorie erhoben, wird der Beitrag der Juden zur Weltzivilisation überschätzt, die Aufmerksamkeit zu ausschließlich auf die von den Juden während des Zweiten Weltkriegs erbrachten Opfer gelenkt und der Gedanke suggeriert, der Faschismus habe angeblich nur für die Juden und nicht auch für alle Völker und für die Weltzivilisation eine reale Gefahr dargestellt. Soweit Altmanns Schilderung des Teils aus dem Prozess über das Schwarzbuch. Die gegenseitigen Bezichtigungen gingen immer weiter, das ist nicht allzu fein, aber das Urteil stand ja schon fest. Aber das wussten die Angeklagten wohl nicht. Fever nahm die belasteten Aussagen aus der Voruntersuchung nicht zurück, was dazu führte, dass die Mitangeklagten Fragen stellten. Losowski, der Hauptangeklagte, fragte nach den Kompetenzen und Abhängigkeiten des Komitees, was dazu führte, dass Fever zugab, dass das Komitee vom ZK gelenkt wurde und die Einigkeit dessen Presseabteilung unterstellt war. Und dass Schimiljowitsch wieder für diese Zeitschrift schrieb, weder für diese Schreibschrift schrieb, noch vom Schwarzbuch gewusst hatte. Als Schimiljowitsch ihn dazu bringen wollte, doch seine alten belastenden Aussagen zu revidieren, konnte er nur sagen, ich erinnere mich nicht dran. Quidco versuchte nun aus dem Denunzianten einen Delinquenten zu machen. Er hätte doch das Komitee über die Verschickung der Schwarzbuchmaterialien in die USA informieren müssen. Immer mehr wurden die Aussagen Fevers in Frage gestellt, sodass der Richter schon irritiert schien und fragte hinsichtlich der Übersetzerin Chaya Wattenberg-Ostrowski-Fever, ob sie die Verfassung der UdSSR verurteilt hätte oder nur amerikanische Kleidung liebe. Am zweiten Prozesstag kam die einzige Angeklagte, die eine angebliche Schuld gestanden hatte, Emilia Turmin, dran. Ihre Schuld bestünde darin, geschwiegen zu haben, als Michoels einmal nationalistische Äußerungen getätigt hätte, indem er von Judendiskriminierung in der Sowjetunion gesprochen habe. Aber sie sei nun keine Nationalistin mehr. Sie war allerdings nur einmal für das JAFK tätig und wusste nicht allzu viel und war auch nur wegen der Übergabe von Materialien an WZ Goldberg auf die Anklagebank geraten. Nun ging auch Markisch gegen Fever vor und griff sein Gedicht »Ich bin Ajit« an, das nicht nur nationalistisch, sondern auch geschmacklos sei. Und dann auch gegen Michols gerichtet, der ja schon tot unter einen LKW geschmissen wurde. Er sei im Glauben gewesen, dass ihm niemand etwas Böses täte, weil das dann gegen die Nationalitätenpolitik der Partei und antisemitisch angesehen würde. Sie seien sich ideologisch fremd gewesen. Er nahm ansonsten aber seine Aussagen gegen Lina Stern zurück. Den Vorwurf der Spionage gegen das Komitee stimmte er aber zu, das sei objektiv richtig, aber er hätte erst während der Untersuchung davon erfahren. Das ist jüdischer Humor, denn was heißt das anderes, als dass er die Wahrheit der Lüge vom Lügner erfahren hatte. Markisch zum Beispiel wurde vom Vorsitzenden gefragt, warum er denn sich selbst beschuldigt habe und bekam die Antwort, im Verhör wäre er in einem anormalen Zustand gewesen und später sage er noch, das Protokoll sei ohne sein Zutun geschrieben worden, anormaler Zustand, ja, gefoltert. Und weiterhin erzählte er fleißig, das JAFK sei zu einem nationalistischen Zentrum geworden, anstatt auf den Gleisen weiterzufahren, auf denen die Regierung es gesetzt hatte. Das war auch ein Angriff auf Fever, mit dem er sich vermutlich gegen dessen Denunziation rächen wollte. Auch Bergeson machte seine Aussage so, dass sie im Grunde gleich wieder dementiert wurden. Er wurde verdächtigt wegen seiner Talmudstudien in der Kindheit. Und seine Aktivität für die Kultur liegt. Er versucht nicht zu leugnen, dass seine Ablehnung des Bolschewismus der Grund für seine Flucht von 1921 gewesen sei. Der Richter hielt ihm Aussagen vor, dass er jetzt noch die Sowjetmacht bekämpfe, woraufhin er ehrlich antwortete, dass er das Protokoll gegen seinen Willen unterschrieben hatte. Es hatte auch etwas Befreiendes zu sagen, dass weder ein Lobgesang auf biblische Gestalten noch Fevers Gedicht »Ich bin Ajit« ein Verbrechen sei. Warum die erzwungenen Geständnisse zum Problem wurden, dazu äußert Arno Lustiger einige Hypothesen, die wohl triftig sind. Also über die erzwungenen Geständnisse. Am 15. Mai wurde der Dichter Leib Quidko verhört. Er erklärte sich zunächst vor der Partei und dem Sowjetvolk für schuldig, in dem Komitee gearbeitet zu haben, das der Heimat sehr geschadet habe. Doch selbst sei er nie Nationalist gewesen. Auch ihm wurden Details aus seiner Biografie und ein längerer Auslandsaufenthalt vorgehalten. Sehr bald kam Quidko auf die Methoden der Voruntersuchung zu sprechen. Seine Aussagen habe er nur auf Druck der Ermittler unterschrieben, die auch das Protokoll nach eigenen Gutdünken verfasst hätten. Nach diesen Aussagen ruhte der Prozess eine ganze Woche. Das Protokoll enthält keine Angabe zu den Gründen dieser Unterbrechung bis zum 22. Mai 1952. Vermutlich hatte weniger die Tatsache der erzwungenen Geständnisse als vielmehr die Reaktion auf Quidkos Enthüllung der Verhör- und Protokollierungsmethoden in der Vorermittlung die Richter überrascht. Sie hatten wahrscheinlich damit gerechnet, dass die Angeklagten diese Farce bis zum Ende mitspielen. Aber es kam anders. Nicht nur Quidko hatte von Repressalien berichtet, auch die Angeklagten vor ihm hatten ihre Aussagen zurückgenommen. Als der Prozess fortgesetzt wurde, wiederholte Quidko seine Aussagen der letzten Woche. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die Angeklagten während des Verfahrens keinen weiteren extremen Folterungen ausgesetzt waren. Anders als etwa im Schauprozess von 1938, als der Angeklagte Krestinski nach einem Widerruf seiner Selbstbezichtigung nochmals bearbeitet wurde, sodass er tags darauf den Widerruf zurücknahm. Immerhin blieb Quidko dabei, dass das jüdisch-antifaschistische Komitee nationalistisch tätig gewesen sei. Er habe Jiddisch geschrieben, um die jüdische Bevölkerung an die Assimilation heranzuführen. Losowski habe dies durch seine Personalpolitik unterlaufen, da er bereits assimilierte Personen wie Breckmann als Juden ins Komitee geholt habe. Quid Guru, wohlgemerkt ein jiddischer Dichter von Weltruf, dessen Worten man anmerkt, dass die Jahre der Haft ihn gebrochen hatten, schloss diesen wirren Vorwurf mit der Feststellung, dass JFK und seine Filiale Michaels Theater habe gegen die Assimilation gearbeitet. Pfeffer stellt die pro-assimilatorische Haltung Quid Gurs also in Frage, indem er vorhielt, dass Lenin und Stalin die jüdische Sprache als Kulturgut immer unterstützt hätten. Die Assimilation sei kein politisches Ziel der Partei, was man an Birobidzhan sehen könne. Quid Gur wollte sich nur mit einem plakativen Bekenntnis zur Assimilation als Nicht-Nationalist präsentieren, um nicht belangt zu werden. Er bekannte sich zur eigenen Schuld, Jiddisch verwendet zu haben. Lustiger, schreibt dazu, die Benutzung einer Sprache, die die Massen aufgegeben haben, die ihre Geschichte schon hinter sich hat, die uns nicht nur vom ganzen großen Leben der Sowjetunion isoliert, sondern von der Hauptmasse der Juden isoliert, die bereits assimiliert sind, ist meiner Meinung nach eine besondere Erscheinungsform des Nationalismus. Im Übrigen fühle ich mich nicht schuldig. Nicht? Das war die Aussage von Quid Gur, das habe ich noch lustiger zitiert. Auch Hofstein widerrief erzwungene Aussagen erst zur nationalistischen Einstellung, aber als es herauskam, dass er von dem Krimbrief erst in den Ermittlungen erfahren hatte, erklärte er alle Aussagen für erzwungen. Josefowitsch erklärte, dass er B.Z. Goldberg Material für ein Buch gegen den englischen Imperialismus übergeben hätte, aber vergessen hatte, eine schriftliche Genehmigung beim ZK einzuholen. Belastende Aussagen dazu wäre er nur bereit gewesen, um später an Stalin und Molotow zu appellieren. Aber dann wäre er so verhört worden, dass er auch gestanden hätte, der Neffe des Papstes zu sein und in seinem Namen zu handeln. Und er wies auch darauf hin, dass das Komitee mit Billigung von oben agiert hätte. Pfeffer warf ihm vor, weil er weitere Aussagen zurücknahm, er hätte nationalistische Haltung gezeigt, weil er ein Denkmal für die jüdischen Opfer in Majdanek gefordert hätte. Am 27. Mai begann die Vernehmung von dem Hauptangeklagten Losowski, der von allen den höchsten Rang hatte und dem Machtzentrum angehörte. Wo sich schon alle Aussagen gegen ihn als haltlos erwiesen hatten, war es ihm ein leichtes, die absurden Vorwürfe auseinanderzunehmen. Wie soll man vermeiden, Ausländer einzustellen, wenn es um Übersetzung aus fremden Sprachen ginge? Warum beschuldigt man ihn nur wegen des JFK und nicht wegen aller fünf anderen, noch nicht wegen aller fünf Komitees? Warum sei ein Treffen mit Rosenberg verbrecherisch, mit dem polnischen Politiker Mikulajs aber nicht? Er widerrief alle Aussagen aus der Gegenüberstellung mit Pfeffer, dem er vorwarf, als der Zeuge der Anklage aufzutreten. Und Pfeffer verteidigte sich, er könne gar nicht wissen, ob Losowski Kenntnis von den nationalistischen Zielsetzungen des JFK habe. Der Auftrag von reichen US-amerikanischen Juden, Geld zu sammeln, sei von Tscherbakow gekommen, nicht von Losowski. Das führte dazu, dass Bergelson, Quid Gur, Breckmann und Magisch ihre Aussagen gegen Losowski widerriefen. Dem übrig gebliebenen Vorwurf in der Krim-Frage, bei der er mit Pfeffer und Michaelis bei der Realisation von pro-amerikanischen Aufträgen geholfen haben soll, konnte er das zum einen, dass keine Aktion des Komitees gewesen wäre, sondern der Brief wären die privaten Äußerungen einzelner Sowjetunion gewesen. Die Forderung nach einem jüdischen Territorium sei kein Verkauf der Krim gewesen. Und Aussagen über Brückenkopfpläne, nicht in Hinsicht der Krim, seien politischer Nonsens. Im Galgenhumor erklärte er sich zum Feind seit 1919. Er sprach aus, was alle wussten, dass identische Formulierungen voneinander isolierte Angeklagte in 42 Ermittlungsbänden einzig von den Ermittlern selbst produziert sein konnten. Selbstbezichtigungen jiddischer Autoren, sie würden wegen ihrer Sprache nationalistisch agitieren, griff er heftig an. Jiddisch zu schreiben sei schwerlich Nationalismus, man dürfe in jeder Sprache schreiben, worauf es Zustimmung vom Vorsitzenden Richter gab sogar. Ob die an B.Z. Goldberg übergebenen Materialien geheim gewesen sei, verneinte sogar der Richter. Nach 6 Tagen Verhör nahm Losowski auch die Aussagen gegen Lina Stern und Polina Molotowa zurück und natürlich die gegen sich selbst. Und dann bot er eine Erklärung, warum Pfeffer alle denunzierte, er sei ein Nationalist und er wolle eine internationale Kampagne gegen die Schließung jüdischer Einrichtungen auslösen. Dazu muss er immer mehr Personen in den Prozess einbeziehen. Er selbst hätte die vom antisemitischen Ermittler Komarow verfassten Aussagen auch nur unterschrieben, um die Aufmerksamkeit der politischen Verantwortlichen auf das Verfahren zu lenken. Man hatte ihm in der Haft verboten, an Stalin und andere ZK-Mitglieder zu schreiben. Drum habe er unterschrieben, damit er im Prozess endlich die Wahrheit sagen könne. Die Vernehmung war für die Ankläger ein Debakel. Da haben sie ja Glück gehabt, dass das geheim war. Auch die am 2. Juni stattfindende Vernehmung des Mediziners Szymielewicz war instruktiv für das Schwarzbuch. Er berichtete von Folterungen, er sei 2000 Mal geschlagen worden, vor allem in der ersten Phase der Ermittlung. Nach der Entmachtung Abakumows wurde mehr mit psychologischen Mitteln gearbeitet. Dann hielt er wenige Aussagen aufrecht. Markisch hätte nationalistische Anwandlung, aber sei kein Nationalist. Anders als Fever, der ihm durch nationalistische Reden vor Gericht aufgefallen sei. Aber schon 1949 überzeugter Nationalist gewesen sei. Die Aussagen von Szymielewicz, es sei eine Ehre für das jüdische Volk, vom Hitler zur Vernichtung ausersehen gewesen zu sein, bestätigte er. Zumal diese Äußerung ursprünglich von Ilja Ehrenburg stammt. Der wurde ja da nicht in den Prozess einbezogen. Der Richter bezeichnete diese als schlimmen Nationalismus. Ehrenburg wurde selten erwähnt. Breckmann unterstellte Ehrenburg und Grossmann, es sei ihnen beim Schwarzbuch nur um das Honorar gegangen. Und er hätte in der Kommission unter seinem Vorsitz festgestellt, dass das Material von Ehrenburg und Grossmann besser gewesen sei als die vom JAFK gesammelten, in denen Ukrainer und Weißrussen als Beteiligte an der Judenvernichtung dargestellt würden. Während das Material Grossmanns zeige, dass Ukrainer und Weißrussen Juden retteten. Das stellte allerdings die Tatsachen auf den Kopf, weil im Gutachten vom 26. Februar gerade das Ehrenburg-Material kritisiert wurde, weil es die Verbrechen der einheimischen Bevölkerung zu sehr in den Vordergrund gerückt hätte. Ob es die lange Haft war oder er Ehrenburg zu kritisieren nicht für ratsam hielt, wer weiß das schon. Aber logisch war es schon, wenn man darüber nachdenkt, warum Ehrenburg verschont blieb. Er diente als Paradigma für das, was gerade opportun galt. Fever zog schließlich seine Aussagen zurück, nachdem das Spiel, bei dem er mitspielte, verloren war. Seine Geständnisse sollten weitere Geständnisse hervorlocken. Das gelang aber nicht. Und dann offenbart er sich als Agent des Ministeriums für Staatssicherheit unter dem Decknamen Sorin. Er hatte gehofft, von der Anklage des Nationalismus davonzukommen, aber alle entlarvten seine Aussagen als falsch und er blieb auf den Selbstbezichtigungen stehen. So nutzte er seinen MGB-Bonus und sagte die Wahrheit, dass die Anklage wegen Spionage, wegen Verschickung von Material auf Sand gebaut war. Josefowitsch folgte und teilte mit, dass er sich 1938 zur Zusammenarbeit mit dem MGB verpflichtet hatte. Er diese aber kündigte, weil die auszuhorchenden Schriftsteller Verdacht schöpften und die Aussagen mit unwahren Belastungen hätte er nur aus Angst vor Abakumows Drohung mit Folter gemacht. Auch Talmy erklärte seine Unschuld, demonstrierte aber Bereitschaft, seine Aktivität für die amerikanische Partnerorganisation der GZ, ECOR, zu überdenken. Er schwor der jiddischen Sprache ab. Dafür, dass das jüdische Volk seine Kultur entwickeln kann, ist es nicht notwendig, dass alles auf Jiddisch ist. Wir erinnern uns das ja, das Hebräische wollten sie ja gar nicht haben. Sie haben ja die Leute in das Jiddische gedrängt sogar noch, nicht? Aber das wird jetzt als Vorwurf des Nationalismus jetzt traktiert. Also, dass hier eine alte antisemitische Tradition steckt, hatte ich vor einiger Zeit ja auch schon gezeigt, im ganz anderen Zusammenhang. Das Jiddische wurde als Jargon Mauscheln oder Mauscheldeutsch nicht abgewertet. Viele Wörter, die im Deutschen gebraucht werden, wie Mauscheln, haben ja noch antisemitische Konnotationen. Das muss man ja dann auch wissen. Die Distanzierung vom Jiddischen diente der Rechtfertigung, dass die Angeklagten der neuen anti-jiddischen Linie nicht widersetzen und man könnte sie getrost verschonen. Dem Richter schien es klar zu sein, dass alle Aussagen der Voruntersuchung Makulatur waren. Jedenfalls fragte er schon gar nicht mehr nach, wenn Angeklagte gefälschte Protokolle erwähnten, in der sie Spionagetätigkeit gestanden. Lina Stern hatte das Gefängnis als Vorhof der Hölle geschildert, vegetieren auf Betonfußboden in kaum beheizter Zelle beschrieben. Die Verhandlung wurde nach der Aussage für 14 Tage unterbrochen und dann durften sich Sachverständige blamieren. Wie war das mit dem Geheimnisverrat, wenn niemand über die Originalakten verfügt, das zu beweisen? Der Spionagecharakter hatte zur Prämisse, das a priori galt, nicht? Nämlich, dass aus dem Ausland nur um Materialien gebeten werden kann, die ein Staatsgeheimnis darstellen. Ja, dann ist man ja immer schuldig, nicht? Die Angeklagten konnten noch letzte Worte sprechen. die im Wesentlichen bekräftigen, was schon gesagt ward, oder das zu Ende führten, was schon begonnen wurde. Pfeffer gab die Rolle des Kronzeugens ganz auf und betont, von Nationalismus als Verbrechen nichts gewusst zu haben und belastete Tote wie Ettinger, der in der Protophase der Ärzteaffäre verhaftet wurde. Markisch versprach, in der Sprache Lenins und Stalins zu schreiben und wies jeden Nationalismus ab und der einzige Fehler wäre die Verbindung zum AJFK. Jusewowitsch bestritt Spionagevorwürfe. Losowski erklärte die Anklage für durch nichts begründet. Kwitko wollte Beweise sehen. Bergelson wollte berücksichtigt haben, dass er noch nicht das Niveau eines Sowjetmenschen erreicht habe. Also nur einer mit Armer, nicht mit einer schlechten Kindheit konnte nicht Sowjetmensch werden. Ja. Hofstein schwieg. Wattenberg betonte, dass alle Beweise ihn entlasten. Szymielewicz war als einziger so mutig und griff die Ermittler an und forderte das Verbot von Körperstrafen im Gefängnis und die Mitarbeiter des MG zu überzeugen, dass nicht ihre Untersuchungsabteilung, sondern die Partei das Allerheiligste sei. Er war der Einzige, der offen von Folter sprach. Auf den Punkt gebracht, schienen die Angeklagten hoffnungsvoll zu sein, halbwegs heil aus der Sache zu kommen, weil das Belastungsmaterial offenkundig konstruiert war. Richter Chepsow schien von der Haltlosigkeit der Anklage überzeugt und äußerte, dass ihm so viele Merkwürdigkeiten aufgefallen seien, dass er erneute Untersuchung anstreben müsse. Jahre später schilderte er seine Bedenken. Er musste sich dem Jargon seiner Umgebung anpassen und vermied offene Kritik. Letztlich verhielt er allerdings sich opportunistisch und am 18. Juli 1952 wurde das Urteil, der Justizmord sozusagen, verkündet. Das Urteil habe ich von Lustiger jetzt hier so interpretiert übernommen. Wieder besseres Wissen gab Chepsow ein Urteil bekannt, das die Hinrichtung von 13 unschuldigen Menschen bedeutete. Ein Mord im Namen der Justiz. Anschließend erläuterte er den Verurteilten ihr Recht, an das Präsidium des obersten Sowjets der UdSSR ein Gnadengesuch zu errichten. Nach Chepsows eigener Aussage wollte er den Verurteilten damit eine letzte Chance geben. Die Urteilsbegründung konnte sich naturgemäß auf keine Erkenntnisse stützen, die in dem vorausgegangenen dreimonatigen Verfahren ans Tageslicht gekommen waren. So wurde schlicht die Anklageschrift mehr oder weniger paraphrasiert. Damit wurde der Hergang folgendermaßen rekonstruiert. Losowski, ein verdeckter Feind der KPDSU, sei zunächst an Michaels und Epstein herangetreten. Als eingefleischte jüdische Nationalisten rekrutierten sie ihrerseits mit Wissen Losowskis bekannte jüdische Nationalisten. Pfeffer, einen ehemaligen Bundisten, dann Kwitko, Marke, Spelson, allesamt der Oktoberrevolution feindlich gesinnte Schriftsteller, die Anfang der 20er Jahre ins Ausland geflüchtet waren. Lina Stern, die aus einem klassenfeindlichen sozialen Milieu stammte und 1925 aus dem Ausland in die UdSSR gekommen war. Szymielewicz, einen ehemaligen Bundisten, Jusewowitsch, in den Jahren 1917 bis 1919 einer der Führer der Internationalisten, die Bolschewiki kritisierten, und schließlich den Schauspieler Suskin. Die weiteren Mitglieder des Komitees hatten nicht minder verdächtige und sträfliche Biografien. Hofstein war Zionist, der in der reaktionären Presse Palästinas geschrieben hatte, Taimi, zunächst Mitarbeiter bei jüdischen nationalistischen Organisationen in der Ukraine, war 1921 in die USA geflüchtet. Wattenberg war Mitglied der Paule Zion. Wie in der Anklageschrift wurde dann der Handel der Angeklagten mit den jüdischen Reaktionären der USA geschildert. Als Gegenleistung für nationalistische Tätigkeit innerhalb der Sowjetunion sollten die Amerikaner materielle Hilfe für die Krim leisten. Im Auftrag des Joint-Chefs Rosenberg hatte Michaels, Pfeffer, Epstein und Szymielewicz mit Wissen und Zustimmung der Komplizen einen Brief an die Sowjetregierung geschrieben, in dem sie ihren Plan darlegten, die Juden auf der Krim anzusiedeln und dort eine jüdische Republik zu schaffen. Dieser Brief sei vor der Absendung von Losowski redigiert worden. In der Anklage war Losowski noch als Auftraggeber des Briefes bezeichnet worden. Entgegen den klaren Aussagen der Gutachter behauptete das Urteil, dass die vom Komitee verschickten Materialien Staatsgeheimnisse enthalten hätten. Außerdem hatte das Komitee im Auftrag amerikanischer Juden in der Ähnlichkeit und anderen jüdischen Publikationen nationalistische Propaganda betrieben, in dem das Heldentum der Juden und ihre wissenschaftlichen Verdienste hervorgehoben worden sei. Stärker als die Anklageschrift betonte das Urteil, dass die Angeklagten biblische Gestalten verehrten. Dies schien Chebsow persönlich missfallen zu haben. Neu hinzu kam auch der Vorwurf, dass die antisowjetische Arbeit von Losowski, Pfeffer und ihren Mittätern weitere nationalistische Juden mobilisiert hätte, sich mit der Bitte an das JAFK zu wenden, sich nach Palästina zu entsenden und freiwilligen Einheiten für Israel zu formieren. Ähnlich wie in der Anklageschrift hieß es im Urteil, dass die Arbeit des Komitees den Verdacht angeblicher Diskriminierung von Juden in der Sowjetunion geschürt hätte und dass die Herausgabe des Schwarzbuchs eine Kooperation des JAFK mit jüdischen Nationalisten der USA und Palästinas unter Zustimmung Losowskis sei. So sei das Gericht zur Erkenntnis gekommen, all die verbrecherischen antisowjetischen Taten der JAFK-Führer bewiesen, dass sich das JAFK in ein Spionage- und nationalistisches Zentrum verwandelt habe. Die Angeklagten hätten davon gewusst und sich aktiv daran beteiligt. Wie in der Anklageschrift wurde dann die individuelle Schuld der Angeklagten nochmals eigens aufgelistet. Weil keine schwerwiegenden Verbrechen vorlagen, wurde größeres Augenmerk auf die Klassenherkunft der Angeklagten und ihre zweifelhafte Biografie gelegt. All dies war freilich billiges Blendwerk und das längst gefällte Urteil auszuschmecken. Alle Angeklagten außer Lina Stern wurden zum höchsten Strafmaß zur Erschießung bei Einziehung ihres ganzen Vermögens verurteilt. Lina Stern erhielt 3,5 Jahre Haft in einem Arbeitsbesserungslager unter Aberkennung ihrer staatsbürgerlichen Rechte für 3 Jahre. Ohne Konfiszierung des Vermögens. Nach der Strafverbüßung sollte sie für 5 Jahre in eine entfernte Gegend verbannt werden, wobei die Untersuchungshaft seit dem 28. Januar 1949 auf die Haftdauer anzurechnen sei. Die Haftdauer war also genau so berechnet, dass Lina Stern sofort verbannt werden konnte. Der Grund, sie zu verbannen, aber gleichwohl ihr Leben zu retten, lag auf der Hand. Sie war für ihre Verfolger, Politbüro oder Richter nicht weniger schuldig als die anderen, aber dafür viel wichtiger. Von ihr wurden noch Forschungsergebnisse erwartet, die sie auch in der Verbannung erbringen konnte. Zum Beispiel solche, die das Leben Stalins verlängern könnten. Allen Verurteilten wurden ihren Ehrenauszeichnungen entzogen. Dies waren vor allem Auszeichnungen also für heldenmütige Arbeit während des großen Vaterländischen Krieges oder die Auszeichnung für den Sieg über Deutschland. Bei Losowski handelt es sich sogar um den Leninorden und den Orden des Vaterländischen Krieges erster Klasse. Auch Markisch war Träger des Leninordens. Das Urteil war endgültig und unterlag keiner Berufung. Breckmann wurde nicht verurteilt, sein Verfahren war, nachdem er infolge der schweren Haft zusammengebrochen war, am 9. Juli ausgesetzt worden. Er starb am 23. Januar 1953. Das Urteil wurde am 12. August 1952 mit der Erschießung der 13 Verurteilten vollstreckt. Ja, das hätten wir jetzt. Und was jetzt, wie das Urteil nachträglich dann noch interpretiert wurde, das bekommen wir dann noch das nächste Mal. Und ich verabschiede mich mit Musik. Mhm.